FM4
Film Podcast.
Did you hear that?
I heard that.
What was it?
Could be a lot of things.
Be afraid. Be very afraid.
Ja, herzlich willkommen zum FM4 Film Podcast. Be afraid, be very afraid, sagen heute
Pia Reiser.
Au, Jan Hestmann.
Und Christian Fuchs. Ja, es geht um das Tier im Mann. Das klingt wie der Titel eines Lifestyle-Artikels eines Männermagazins aus den 80er oder 90er Jahren. Aber uns ist nichts Besseres eingefallen. Es passt auch irgendwie. Es geht um drei Filme, drei Protagonisten, die sich verwandeln, etwas Tierisches oder verwandelt werden. Und der Hauptanlass ist American Werewolf in London. Der hat sein 40-jähriges Jubiläum.
Ja, das Pfeil, mein Notizpfeil zu dieser Aufnahme heute heißt Werwolf, Fliege, Walross, so viel sei als kleiner Spoiler verraten. An American Werewolf in London, Christian, war dein Vorschlag, weil ich glaube, du bist der Einzige, der den Film mehrmals gesehen hat. Ich habe ihn jetzt auch zum ersten Mal angeschaut. Ich kannte so die berühmtesten Ausschnitte. Regie führt John Landis, der in meiner Kindheit irgendwie eine wichtige Rolle gespielt hat, weil der hat den Humor der 80er, 90er Jahre, finde ich, wahnsinnig geprägt. Ich glaube, ganze Schulklassen konnten Blues Brothers und Kentucky Fried Movie mitsprechen. Und dann ging seine Karriere eigentlich so ein bisschen den Bach runter. Wäre jetzt gemein, weil er arbeitet stetig immer noch, aber so seine große Phase war dann auch, finde ich, relativ schnell vorbei. Und er war eben eher bekannt für die Komödie und eigentlich total interessant, dass er es hier mit dem Horror versucht hat.
Ja, er ist ein ganz großer Genre-Fan und ist auch ganz jung zum Genre-Kino gekommen. Der blutjunge John Landis hat sich sozusagen als, keine Ahnung, Kaffeeholer beim Film gemeldet und ist dann noch bevor er 20 war, bei einem Film namens Kelly's Heroes im Ex-Jugoslawien gelandet, wo so Typen wie Clint Eastwood mitgespielt haben und Telly Savalas. Und er hat dann alles gemacht hinter den Kulissen, was man so machen kann. Und er ist dann auch mit einem jugoslawischen Fahrer unterwegs gewesen, erzählt in Interviews, der ein ganz arger Typ war, so ein Ultra-Macho-Typ, mit dem er so durchs Land gekurft. Und dort bei diesen Fahrten kam ihm die Idee zu An American Werewolf in London. 1969 war das. Da hat John Landis dieses Drehbuch geschrieben, die erste Fassung. Er hat nämlich damals gesehen, wie die Einheimischen eine Leiche begraben mit ganz viel Knoblauch drauf und so, damit die nicht wieder aufsteht.
Und mit den Füßen zuerst oder irgendwie
mit den
so.
Füßen zuerst.
Genau, damit der ja keine nicht zurückkehren kann. Und ich glaube, dieses ganze Folklore, diese Art von Folklore, also wir reden ja auch von einer Zeit vor dem Internet, war, glaube ich, dem Amerikaner Landis auch völlig fremd. Also wenn man hier in Europa aufwacht, dass man mit dem Knoblauch die Vampire abwehrt, das weiß man halt irgendwie auch einfach. Aber ich glaube, dass er, ich stelle mir das so vor, wie einfach ein sehr junger Amerikaner, ähnlich wie seine Figur dann in American Werewolf in London, hier mit ganz viel konfrontiert wird, was ihm eigentlich auch völlig fremd ist. Ebenso diese eigene Art, eine Roma-Bestattung war das, glaube ich, und mit dem Knoblauch, den ihn zu diesem Film inspiriert hat. Ich meine, auch beeindruckend, dass er mit 19 ein Drehbuch aus dem Ärmel schüttelt.
Genau, er hat dieses Drehbuch aus dem Ärmel geschüttelt und verfilmt worden ist es dann aber erst viel, viel später, als er eben als Comedy-Regisseur Erfolg hatte. Ja, es ist so, Comedy war damals das Stichwort. Ein American Werewolf in London kommt in die Kinos und die Leute erwarten sich halt so einen Landis-Klamauk. Und es gibt ja ein paar lustige Szenen in diesem Film, aber es hält sich in Grenzen und Landis selber sagt, es ist ein Horrorfilm. Jan, findest du, ist es eine Komödie, ein Horrorfilm? Was ist es? Oder ein ganz seltsamer Genre-Mix?
Ja, genau, das Letzte, ein ganz seltsamer Genre-Mix. Also ich mache vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil ich war nicht dabei, wie ihr euch dieses Thema ausgedacht habt für die heutige Sendung und ich habe auch bis gerade eben nicht gewusst, was so die Headlines sein wird. Das Tier im Mann, finde ich sehr schön. Ja, stimmt, das sind alles Männer auch, die wir heute besprechen.
Genau, es
das
sind
ist
Männer.
Mir auch gar nicht aufgefallen. Ich habe mir dann überlegt, ist das Überthema Body Horror, weil alle Filme, die wir besprechen, geht es halt nicht nur darum, dass ein Mensch plötzlich ein Tier ist, sondern die Transformation ist irgendwie auch ganz zentral und ist in allen Filmen, die wir besprechen, auch wird sehr intensiv, würde ich sagen, dargestellt und sehr grauslich auch. Also da muss man schon was aushalten. Und ja, zurück zu deiner Frage, American Werewolf in London. Ich habe den Film bis vor kurzem gar nicht gesehen. Ein großer Klassiker, den ich dank dem FM4 Film Podcast jetzt wieder nachholen habe dürfen und den ich jetzt noch ganz frisch in Erinnerung habe. Und ja, was mir vor allem aufgefallen ist, ist, dass der so viele Tonalitäten hat. Also, dass der ganz also hin und her springt in der Atmosphäre. Es ist halt, ja, einerseits ein klassischer Werwolf-Film, ein gruseliger Film, dann ist er auch wieder ganz lustig, klamaukig. Die Geschichte ist teilweise richtig blöd auf eine lustige Art und Weise. Und dann gibt es auch wieder ganz arge, brutale Eskalationen. Also dieser Showdown am Piccadilly Circus ist heftig, also Action und auch diese Traumsequenzen, die sich durch den Film ziehen, sind von ärgster Brutalität gezeichnet. Ja, spannend. Der Film springt so hin und her, dann ist er wieder lustig, dann ist er wieder unheimlich. Spannend.
Ja, ich habe ihn jetzt wieder gesehen nach sehr, sehr langer Zeit, auch alles für diesen Film-Podcast und wenn man überlegt hat, das würde eigentlich ganz gut passen und muss sagen, war extrem überrascht, weil nicht alle Filme aus dieser Zeit altern gut, auch nicht alle ikonischen Filme oder Horrorfilme. Und der, eben durch diesen Sprung der Tonalitäten, ist es ein seltsamer Film, der wie aus der Zeit gefallen wirkt und deswegen auch wieder passt. Während zum Beispiel ein Lieblingsfilm meiner Jugend, Kentucky Fried Movie, da ist jede einzelne Szene eigentlich jetzt kontrovers, würde ich mal vorsichtig sagen. Also ich habe mir den Film schnell noch gekauft, bevor er vom Markt verschwindet. Also viel von diesem Orgenhumor von damals ist nicht so gut gealtert. Kentucky Fried ist nicht so gut gealtert. American Werewolf in London, aber schon, finde ich.
Ja, total. Vielleicht erzählen wir kurz, worum es geht. Er hat einen sehr schönen Einstieg. Wir sehen nämlich eine Moorlandschaft in England und dazu ertönt Blue Moon, überhaupt eines meiner Lieblingslieder. Ich glaube, Martin Scorsese verwendet das auch sehr gern hier in einer bisschen langsamen Variante. Und natürlich haben wir hier den ersten Hinweis auf den Mond, der eine essentielle Rolle spielen wird. Und dann sehen wir zwei amerikanische Studenten, das wissen wir, sobald sie den Mund aufmachen, weil ihre Sprache auch so in super Kontrast zu der englischen, zu den englischen Bewohnern und Bewohnerinnen dort steht. Und zwar steigen sie von einem Schaf-Truck. Sie sitzen quasi mit Schafen so auf einer Lieferfläche. Das ist dann schon der zweite gute Hinweis, weil sie werden quasi wie die Opferschafe hier eigentlich angefahren und gehen dann so durch die Landschaft und plaudern sehr nett miteinander. Ich glaube, dass da sehr viel Improvisation im Spiel war. Anscheinend hat Landis auch mal einfach die Kamera weiterlaufen lassen oder vergessen, Cut zu schreien. Und deswegen sind da so ein paar Knock-Knock-Witze und so auch noch oben. Die zwei, David und Jack, haben eine unglaublich nette Chemie. Man nimmt ihnen eine Freundschaft ab und die machen so ein klassisches Interrail, würde man jetzt sagen, ja. Und reden dann eh auch gleich drüber, warum sie nicht in Rom sind, weil der eine wäre vielleicht in Rom, weil da würde eine Frau treffen, mit der er schlafen will. Und da kann man, das kann man dann anschauen, dieses Animalische unter Anführungszeichen, kann man dann auch schon gleich in die Richtung des Wolfs deuten, der ja immer dieses Animalische im Menschen verkörpert, worauf es später hinauslaufen wird. Sie landen in einem Pub. Das ist dann fast eine Western-Szene, weil die
das
zwei...
Das Pub heißt Slaughtered Lamb.
Das Slaughtered Lamb hat aber auf diesem, wie heißt das, auf diesem Pub-Schild außen, das die englischen und irischen Pubs ja alle haben, einen aufgespießten Wolf eigentlich oben. Also wir haben da eine interessante Bildtextschere. Ich wäre in das Pub nicht hineingegangen. Die beiden denken sich vielleicht, sie sind zu zweit und es regnet auch. Und das ist dann so ein super Western-Moment, weil die beiden gehen rein und es ist komplett ruhig, gerade dass es nicht noch ein Klavierspieler gibt, der aufhört zu spielen. Alle drehen sich zu ihnen um. Und sie sind da definitiv nicht willkommen und es gibt dann auch so lustige Dialoge, weil eigentlich, also zu essen gibt es dort nichts und die Dame fragt dann irgendwann, möchte sie vielleicht, would you like some tea? Und er sagt, do you have tea? Und sie sagt, no. Und es ist so, also sie werden nicht herzlich empfangen. Sie gehen dann auch wieder schnell weg, nachdem es ein paar Interaktionen mit den Dorfbewohnern gibt. Sie sehen ein Pentagramm an der Wand. Und es wird ihnen dann auch so nachgerufen, sie sollen ja auf den Wegen bleiben und nicht ins Moor wandeln.
Ja, es ist so eine legendäre Szene, diese Pub-Szene. Man könnte auch 10 Szenen aus der Filmgeschichte kombinieren, wo Außenseiter in ein Lokal kommen und es wird still. Also Easy Rider fällt mir natürlich auch gleich ein, wo man dann lernt, als Großstädter sollte man sich sozusagen am Land vorsichtig verhalten.
Ja, es ist wirklich, ich finde, das ist so ein, ich habe vor kurzem Rango auch wieder angeschaut, da gibt es das auch in Otto-Filmen, gibt es also diese Situation, man kommt wo rein und man merkt plötzlich, ich bin hier nicht willkommen oder ich falle so auf. Und ich habe mir gestern noch einen Podcast zu diesem Film angehört und da hat eine Frau gemeint, sie hat das immer gesehen, das ist auch das, so das laute Amerikanische, das in England auffällt. Und sie meinte, sie war als Studentin auch in Europa und hatte immer das Gefühl, sie ist in jedem Lokal die Größte und die Lauteste. Also vielleicht hat John Landis auch das irgendwie bemerkt. Es wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass die Amerikaner so viel lauter sind als die Engländer.
John Landis ist, glaube ich, sehr laut. Vielleicht ein kurzer Einwurf. Ich habe mir den eigentlich immer so als super gemütlichen Regisseur vorgestellt, weil der immer so lustig ist. Also es gibt, der hat ein sehr tragisches Leben, auf das müssen wir jetzt gar nicht näher eingehen. Also es ist ganz viel Unangenehmes passiert, aber er ist immer wahnsinnig komisch. Und dann auch gestern in einem Podcast, wo die Schauspieler, also nicht die Hauptdarsteller, aber so Nebendarsteller, eben die Leute aus dem Pub zum Beispiel, über John Landis gesprochen haben und die haben gemeint, John Landis Regieanweisungen werden ausschließlich gebrüllt. Das F-Wort kommt in jedem Satz zweimal vor. Und wow, das Demokratische an seinen Sets damals war, dass jeder angebrüllt wird. Der kleinste Nebendarsteller, auch die sogenannten Stars, also John Landis sozusagen als Autokrat, haben die gemeint, also als demokratischer Diktator, der nur brüllt. Das nur nebenbei.
Ja, David und Jack halten sich natürlich wie das Rotkäppchen nicht an die Anweisung, auf den Wegen zu bleiben, sondern gehen durch das Moor und hören dann auch schon bald so ein Heulen, das sie nicht deuten können. Aber wie Männer das gern so machen, lachen sie drüber hinweg und machen Witze und sagen, das sind sicher irgendwelche englischen Kojoten. Und dann passiert es aber auch schon, etwas stürzt auf die beiden zu und tötet Jack. Und David kann entkommen und kehrt dann zurück, wird auch noch angegriffen, überlebt aber. Und wir sehen quasi den toten Jack am Boden. Und was wir auch noch sehen, ist, die Dorfbewohner sind gekommen, haben dieses angreifende Wesen erschossen und plötzlich liegt aber nur ein nackter Mann auf dem Feld. Und David erwacht dann 3 Wochen später, das wird mehrmals erwähnt und das ist sehr essentiell für die Mondphase. David erwacht 3 Wochen später in einem Krankenhaus in London, wo ich mir auch gedacht habe, aha, das, wo genau war dieses Moor, dass das nächste Krankenhaus erst in London ist, aber egal. Und lustigerweise kommt auch jemand von der amerikanischen Botschaft da vorbei, wo ich mir gedacht habe, super Service irgendwie als amerikanischer Student. Der hat auch ein Einzelzimmer in einem Londoner Krankenhaus. Ich glaube, vielleicht war damals das englische Gesundheitssystem noch top. Und er ist also quasi bei Bewusstsein, es geht ihm gut, er hat irgendwie keinen Hunger und bald beginnen ihn aber Albträume zu plagen.
Genau, diese Albträume sind sehr speziell, du hast es schon kurz erwähnt, Jan, oder?
Ja, also wir haben zu dem Zeitpunkt des Films echt schon sehr unterschiedliche Phasen, Atmosphären erlebt. Eben diese Wanderung durchs Moor, dieser Angriff durch den Werwolf, finde ich, ist zum Beispiel eine extrem unheimliche, wirklich gruselige Szene. Also dieser Wolf beginnt sie dann so zu umkreisen, kommt immer näher, man sieht ihn aber nicht. Ich finde, das hat schon sehr was Klaustrophobisches und kurz davor waren wir eben in dem Pub. Das ist eher sehr humoristische Szene. Ich finde das Pub auch eins der absoluten Highlights in dem Film. Ich finde, jede Figur, die in diesem Pub drinnen sitzt, ist so ein ganz spezieller Charakter und ja, wunderbar. Und das ist auch immer ein bisschen so meine eigene persönliche Horrorvorstellung, dass wenn ich in ein kleines Dorf komme, ja, wo ich der Fremde bin, dass genau sowas passiert, dass mich dann alle irgendwie anschauen und bemustern. Und genau passiert das. Ja, ich habe es total mitfühlen können.
Be afraid, be very afraid.
Und dann sind wir halt im Krankenhaus und können kurz einmal durchschnaufen nach diesem sehr starken Anfang, finde ich. Und dann beginnen eben diese Träume von David und ja, die sind total heftig. Also was ist denn einer der ersten Träume? Also er wird dann konfrontiert mit Monstern in Uniformen. Ich glaube, es sollen sogar SS-Uniformen sein.
Das ist eine ganz spezielle Szene. Es sind SS-Uniformen. Ja. Es gibt nämlich sozusagen, es gibt ein tolles Feature auf einer Blu-ray. Da geht es um den jüdischen Subtext von An American Werewolf in London. Und das ist für John Landis auch ganz wichtig. Er hat auch unglaublich viele sozusagen Alltagsbegriffe wie Patz oder Schmack und so, das kommt alles vor, eingebaut. Also dieser jüdische Background der beiden Hauptfiguren, der eine wird ja gleich getötet. Und dieser Albtraum, also da gibt es ein Interview mit dem Regisseur Eli Roth, der sagt, das war das absolut Schlimmste in seiner Kindheit, weil er hat schon sehr, sehr jung Horrorfilme geschaut, weil diese Albtraumsequenz, eine Familie sitzt so vor dem Fernseher, also ein gemütlicher Abend, es läutet an der Tür, macht die Tür auf und dann kommen so eine Mischung aus Stormtroopers und SS-Soldaten und ermorden sofort die ganze Familie, ultra brutal. Und
aber sie haben auch so Zombie, oder sind genau, so riesige Zähne.
So Zombie-Masken. Monster. Aber es sind Nazi-Monster, auch laut John Landis. Und das war halt für einen jungen jüdischen Bub wie Eli Roth der absolute Wahnsinn. Also der Schrecken, dass diese Nazi-Monster da die Familie einfach so ermordet. Ja. Und das ist in diese Komödie einfach so eingefügt.
Einfach so eingefügt. Und ich finde, das Ärgste daran ist nicht das Morden an sich, sondern in welcher Geschwindigkeit das passiert. Also das ist unfassbar. unfassbar. Die preschen da rein in das Haus und in kürzester Zeit sind alle ermordet. Es brennt, David wird der Hals durchgeschnitten innerhalb von 10 Sekunden und dann wacht er wieder auf.
Dann wacht er wieder auf und er wacht immer wieder auf im Krankenhaus.
Genau, es ist so ein Traum im Traum. Das hat schon Landis ja getaugt. Das hat er, glaube ich, bei der diskrete Charme der Bourgeoisie zum ersten Mal gesehen. Hat sich gedacht, wow, ein Traum im Traum, wie genial. Ich finde, das ist was mich schon wahnsinnig nervt. Aber da hat es mich wieder mal gekriegt, weil es ist dann so, dass er aufwacht. Die Krankenschwester Alex, über die wir dann wahrscheinlich noch reden werden, sitzt neben ihm und er sagt, ja, ich hatte so einen schrecklichen Raum. Und sie macht, glaube ich, die Vorhänge beim Fenster auf und dahinter ist wieder so ein Zombie-Monster in SS-Uniform, das sie umbringt und dann wacht er erst wieder auf.
Genau, die Krankenschwester, gespielt von Jenny Agutter, von der ich sonst nicht viele Filme kenne. Ich finde sie aber ganz toll in diesem Film. Das ist auch so eine erdige Figur. Also generell muss man sagen, der Film ist ja stellenweise lustig. Er ist sehr grauselig, er ist spannend, aber er hat auch einen totalen Realismus und ist so in der Realität verankert. Und das war John Landis, glaube ich, total wichtig, das zu befreien von diesem Werwolf-Touch der 30er, 40er und 50er Jahre, diesen Realismus reinzubringen. Und die bandeln dann miteinander an, da bahnt sich dann was an.
Es ist, glaube ich, total unprofessionell, was sie macht. Sie füttert ihn auch schon mal in einer Szene, wo man sich denkt, das ist jetzt irgendwie auch übergriffig. Ich glaube, er hat nichts dagegen, aber grundsätzlich ist, glaube ich, die Art und Weise, wie sie mit ihren Patienten umgeht, würde man wahrscheinlich seinen Beruf riskieren. Und weil du vorher das Jüdische in diesem Film angerissen hast, da gibt es nämlich, du hast mir das davor erzählt, ich wusste das nicht. Und wenn man das da mal weiß, dann sieht man den Film auch noch völlig anders. Es gibt nämlich in dem Moment, kurz bevor David im Krankenhaus aufwacht, sagt eine von den Krankenschwestern zur anderen, he's Jewish, I just checked, was auch, glaube ich, indiskrete Art ist. Doch dazu reden sie vor David. Und so geht das irgendwie die ganze Zeit weiter. Und das fand ich total interessant, weil John Landis ging es ja eben um das Fremdsein in einer Welt und zusätzlich zum Amerikaner, der sich in England fremd fühlt, was aber jetzt, sagen wir mal, eine sehr moderate Art des Fremdseins ist, weil immerhin spricht er die gleiche Sprache. Aber trotzdem ist es hier sehr hervorgekehrt, wie seltsam die Engländer sind, finde ich. Und das verstärkt aber natürlich dadurch, dass er jüdisch ist und sich quasi permanent irgendwie fremd fühlt in dieser Welt. Und das finde ich einen unglaublich interessanten Unterbau für so ein Genre-Monster. Der Film eigentlich.
Genau, und dann wird es zum Genre-Monster-Film. Der Vollmond kommt unvermeidlich und David verwandelt sich in einen Werwolf. Auch diese Verwandlungssequenz, die ja ikonisch ist und die auf YouTube steht und die auch viele schon kennen, die hat ein interessantes Vorspiel. Ich finde ja die Szene vorher so toll. Er ist allein in der Wohnung der Krankenschwester. Sie hat ihn bei sich aufgenommen und er wird dann ganz unruhig. Und wie das gefilmt ist, wie der herumgeht, das finde ich sehr modern. Das finde ich auch sehr realistisch. Das hat nichts von diesem Gothic-Touch. Mhm. Das ist so, man glaubt es irgendwie, oder? Durch das Vorspiel sozusagen auch schon.
Ja, durch das Vorspiel und dann auch die Szene an sich. Was ist das für eine Szene? Also du hast das eh schon gesagt, das ist auf YouTube. Die meisten kennen irgendwie diese Verwandlungssequenz. Ich habe sie auch schon gekannt, ohne dass ich den ganzen Film drumherum bis vor kurzem gekannt habe. Und das, also John Landis hat diese Szene ja auch sehr zentral im Film positioniert und sie wird auch sehr lange ausgekostet und es ist, finde ich, auch einfach eine sensationelle Szene. Also diese Verwandlung von Anfang, ich glaube, er liest dann was und plötzlich springt er auf, weil ihm heiß ist, beginnt zu schwitzen und die ganze Zeit während dieser gefühlt ewig langen Verwandlung hin zum Werwolf trällert dann im Hintergrund wieder ein Lied. Es ist wieder Blue Moon in einer anderen, locker beschwingten Version. Also das ist auch, finde ich, ein total interessanter Kontrast mit dieser Musik im Hintergrund und die Verwandlung an sich, die passiert dann ja wirklich schleichend. Also man sieht dann, wie seine Hände sich auseinanderziehen, wie die Sehnen knirschen und die Knochen und das Kiefer und die Haare langsam rauskommen. Also ich bin wirklich nach wie vor fasziniert von dieser Szene, finde es sehr gut gealtert. Also ich habe mir gedacht, 1981, toll eigentlich, was da so an Body-Horror vor die Kamera gebracht worden ist.
Ja, es war die Hochzeit der sogenannten Prosthetics bei den Special Effects. Rick Baker, der große Rick Baker, hat einen Oscar bekommen. Ja. Das war der erste Oscar für Special Effects überhaupt, glaube ich, oder für so Special Make-Up-Effekte.
Ich glaube, sie haben es eingeführt überhaupt, wegen diesem Film, weil sie gedacht haben, das muss man irgendwie honorieren. Und die haben natürlich auch gesehen, das wird jetzt nicht der letzte Film sein, in dem das passiert und haben deswegen diese Kategorie eingeführt.
Genau, Rick Baker war einer der Top-Make-Up-Leute damals. Der hat diese Szene quasi ausgedüftelt monatelang, hat von John Landis die Anweisung bekommen, es muss sozusagen im Licht stattfinden, es darf nichts abgedunkelt sein und man muss alles genau sehen. Landis selber meint ja, und da pflichte ich mir ein bisschen bei, am Ende der Verwandlung, den Wolf selber hätte er jetzt weniger gezeigt. Das war halt damals nicht besser zu machen. Aber der Wolf hat ja dann noch einige Auftritte. Der mordet sich ja dann sozusagen ein bisschen durch London und ich finde, einer der legendärsten Momente ist in der Tottenham Court Road Station, in der echten U-Bahn-Station mehr oder weniger gedreht.
Ich habe noch nie so eine leere U-Bahn-Station in London gesehen, das möchte ich kurz anmerken. Da ist quasi nur ein klassischer englischer Banker mit Schirm und dünner Aktentasche, der eben aussteigt, aber offenbar der einzige Mann in dieser U-Bahn war und der dann immer Geräusche hört. Und da sieht man wieder, dass das Audio bei einem Horrorfilm so wichtig ist, weil wir sehen da eigentlich auch ganz lang den Wolf nicht. Wir wissen natürlich, dass es ist und der Mann stellt dann immer wieder so Fragen, wie ist da jemand, wo man eh weiß, das sollte man nie, diese Frage sollte man nie stellen, damit zieht man das Böse noch mehr an und er wird dann auf einer Rolltreppe auch noch angefallen und mir gefällt an dem Film auch sehr gut, wie es halt das Moderne, also die moderne Großstadt mit diesem Werwolf-Mythos verbunden ist, weil sonst ist der Werwolf ja jemand, eben der durch Wälder schleicht oder sich im Moor versteckt. Und was an der Verwandlungsszene natürlich auch so toll ist oder so, sie auch so schwer anzuschauen macht, finde ich, ist, dass man sieht, wie schmerzhaft das ist. Also die Werwolf-Verwandlungen zuvor waren natürlich jetzt auch von den Effekten her schlechter, unter Anführungszeichen. Da hat sich natürlich viel getan in den 70er und 80er Jahren. Aber die gingen dann eher schnell und danach war der Mensch quasi im Prinzip ein Tier. Und hier sehen wir aber, da ist immer noch so ein Hauch von David irgendwie auch vorhanden und die wie er sich verwandelt, da brüllt er ja im Schmerz, bis es dann so übergeht in ein Wolfsbrüllen. Und das fand ich ganz furchtbar. Und das Schlimme war natürlich auch, das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt, dass sein toter Freund Jack, der inzwischen ein Untoter ist, weil er von einem Werwolf gebissen worden ist und er muss so lange quasi als Untoter halb verrottet durch die Welt rennen, bis der Werwolf tot ist. Das heißt, er taucht jetzt aus dem, jenseits ist es eigentlich gar nicht, er taucht quasi bei David auf und bittet ihn, dass er sich umbringt, weil nur dann kann er auch zur Ruhe kommen. Und er sagt auch, wenn es nächste Mal Vollmond ist, dann verwandelst du dich in einen Werwolf, ob du willst oder nicht und wirst Leute umbringen. Und ich finde immer dieses Wissen, was passieren wird, das macht der Hitchcock auch total gern. Der hat gesagt, eine Bombe erschreckt Leute für eine Sekunde. Wenn du aber ein Kind mit einem Paket in einen Bus einsteigen lässt und nur dazu sehr weißt, dass in dem Paket eine Bombe ist, dann hast du 10 Minuten Suspense. Und wir warten jetzt eigentlich auch in diesem Film schon relativ drauf lange, wir warten jetzt in diesem Film auch schon relativ lange drauf, passiert die Verwandlung und wie passiert sie? Und genauso geht es ja David. Der weiß, es ist unentrinnbar. Und das macht dann auch diese Verwandlungsszene so ganz arg, finde ich.
Ja, der verwesende Freund, der da neben ihm sitzt, immer wieder und immer mehr verwest, das vermittelt ja eine ganz arge Stimmung. Es ist so eine Mischung aus Melancholie, Grauen, aber auch Humor, weil der hat immer sehr lakonische Bemerkungen parat. Und diese Mischung, diese komische, macht eigentlich den ganzen Film aus, finde ich.
Die haben auch noch immer ihre, wir sind gute Freunde, Chemie, obwohl der eine ist quasi eine halb verrottete Leiche und der andere ist noch nicht ein Werwolf, aber bald. Aber wenn sie miteinander reden, sind sie im Prinzip wieder diese beiden Schulfreunde und das macht es auch irgendwie, also lustig, aber auch total traurig irgendwie, weil der eine hat jetzt quasi die Aufgabe, zu seinem besten Freund zu sagen, du bitte, um Himmels Willen, du musst dich umbringen, weil sonst passiert ein riesiges Unglück. Und das ist eine ganz, also es ist, der Film banscht natürlich auch ordentlich mit dem Werwolf-Mythos herum, indem er da irgendwie Zombies hereinbringt. Die Filme haben von Anfang an den Werwolf-Mythos wirklich nur als Ausgangspunkt genommen, weil es gab wirklich immer schon im Prinzip in alten Sagen und Mythen die Geschichte, dass immer Männer eigentlich sich in Werwölfe verwandeln und dann irgendwie Tiere ermorden und essen und Menschen umbringen. Aber es gab nie diese Geschichte, dass jemand angefallen wird von einem Werwolf und sich dann verwandelt. Das haben tatsächlich die Universal-Horrorfilme in den 40er Jahren erfunden und das ist dann auch von der Filmwelt so weitergetragen worden.
Ja, diese Verwandlungsszene, Jan, die du so ausführlich beschrieben hast, John Landis sagt darüber, das ist eine Metapher sozusagen für die Pubertät. Weil wenn jetzt unser Podcast das Tier im Mann heißt, was ist da der Subtext? Da sagt Landis, ja, das ist die Pubertät, das ist so eine Transformation. Wir werden beim anderen Film danach, The Fly, über eine andere Form der Metapher und Transformation reden. Aber in dem Fall meint er, ist es dieses Schmerzhafte, es wachsen dir überall Haare und du bist irgendwie komplett kirre im Kopf und die Hormone spielen verrückt. Das wäre sozusagen die Metapher für ihn.
Ja. Ja, und ich finde eben diese Transformation, die in diesem Film so wichtig ist und die auch in The Fly sehr wichtig ist, finde ich eben das Zentrale am Film und das richtig arge viel ärger ist dann das Endprodukt. Also ich finde zum Beispiel den fertig entwickelten Wolf in American Werewolf auch dann nicht mehr so unheimlich. Also das ist schon ganz nett auch anzusehen, aber so das wirklich Schlimme finde ich die Transformation und wie du vorher Pia gesagt hast, davor war das eben so in Filmen, wo sich Menschen in Tiere verwandeln, das macht halt Pop und der Mensch ist ein Tier und ich finde in diesen Filmen, die wir heute besprechen, geht es eben nicht darum, dass man plötzlich ein Tier ist, sondern den Weg dorthin und diesen schmerzvollen Weg und ich finde, das ist in dieser Szene extrem gut dargestellt und das ist, finde ich, noch besser in dem nächsten Film, den wir sprechen, dargestellt.
Es gibt einen legendären Showdown, kurz ist es schon angeteased worden, in American Werewolf in London, der tatsächlich auf dem Piccadilly Circus gefilmt wurde. Mhm. Ich glaube, der ist nur ein paar Stunden in der Nacht abgesperrt worden und was dann in diesen paar Stunden gedreht wurde, ist unglaublich. Busse fahren ineinander, crashen ineinander, Leute werden überfahren und David flüchtet sich in ein Pornokino, das es damals wirklich gab an dieser Stelle. Es läuft ein Pornofilm, er sitzt mit seinem untoten Freund drinnen, langsam kommen auch die anderen untot, nämlich die ganzen Opfer von David, sitzen daneben, zerfetzt, schauen ihn an mit traurigen Augen und fluchen über ihn. Und der Pornofilm, der da läuft währenddessen, auch der hat eine spezielle Geschichte.
Den hat schon Landy selbst gedreht. Ich habe auch gelesen, im Originaldrehbuch flüchtet er ist er in einem anderen Kino, er trifft David in diesem Kino und eigentlich sollten sie Roadrunner-Cartoons anschauen, aber als John Landis das nächste Mal quasi in London an diesem Drehort war, ist aus diesem alten, normalen Kino ein Porno-Kino geworden. Ich gedacht, naja, gut, dann drehe ich halt jetzt einen Porno für meinen Film und der ist wahnsinnig lustig. Also da gibt es so unglaublich lustige Sätze in diesem Fake-Porno, das ist toll. Ich glaube auch, dass der Satz See you next Wednesday darin vorkommt, das ist ja ein Satz, der kommt in allen John Landis-Filmen vor, das ist ein Zitat aus 2001 von Stanley Kubrick und ich finde, das ist so ein unglaublich entzückender Spleen, diesen total nichtssagenden Satz, See you next Wednesday, versuchen in jedem Film einzubauen, der kommt dann auch in Thriller, dem Musikvideo von Michael Jackson vor, das auch John Landis gedreht hat, weil Michael Jackson sieht einen American Werewolf in London und ruft John Landis an und sagt, du musst mein nächstes Video drehen. Ich wollte noch kurz zur Pubertäts-Werwolf-Metapher, da gibt es ja dann ein paar Jahre später auch Teen Wolf mit Michael J. Fox. Ich glaube, es ist einer der schlechtesten Michael J. Fox-Filme. Ich mag Michael J. Fox wahnsinnig gern, der ist katastrophal. Und es ist überhaupt lustig, es gab eben, wir haben schon erwähnt, in den 40er Jahren sehr viele Werwolf-Filme und dann gibt es die mal wirklich jahrelang nicht. Und im Prinzip in den 80er Jahren bricht es dann so total los, nämlich da gibt es Howling von Joe Dante, The Company of Wolves von Neil Jordan, Wolf mit Albert Finney und eben ein paar Jahre später Teen Wolf. Das heißt, es ist auch so lustig, so schön zu sehen, wie in der Filmgeschichte oft so irgendwas liegt in der Luft und dann drehen plötzlich 5 Leute Werwolf-Filme und dann ist auch wieder mal jahrelang Pause. In letzter Zeit, finde ich, hat es so regelmäßig immer wieder was gegeben, aber nichts, was so richtig toll war. Wobei, ich mochte ja diesen komischen, wie heißt der, ich glaube, der ist einfach nur Wolfman mit Anthony Hopkins und Benicio del Toro ganz gern. Das war halt so ein bisschen klassisch und Bachen, aber irgendwie so eine gute, wie ein alter Horrorfilm-Vibe irgendwie.
Ja, bevor wir jetzt zum nächsten Film springen und ohne das Ende jetzt wirklich zu beschreiben, muss man sagen, American Werewolf in London mit seinen komödiantischen Aspekten hat ein totales Downbeat-Ende, wie man so sagt auf Englisch. Also der Film endet sehr, sehr traurig. Es sind in all diesen 3 Filmen, die wir heute besprechen, auch sehr traurige Figuren mit einem, ja, furchtbaren Ende eigentlich, so sad characters und gleich drauf, der nächste Schnitt ist ein sehr lustiges Musikstück. Also das ist auch typisch für John Landis. Man kann die Trauer gar nicht verdauen, sondern es geht gleich lustig weiter. Also dieser Mix, der den Regisseur Edgar Wright übrigens extrem beeinflusst hat, der sagt so in einem Gespräch, ohne American Werewolf eben und ohne John Landis wird es sein Schaffen gar nicht geben.
Ja, ich finde, die Kombination aus Horror und Komödie ist was mich null interessiert. Ich finde, das ist dann ganz oft so ein Belächeln oder so ein drüberstehendes Haha. Und ich finde, Edgar Wright hat mit Shaun of the Dead für mich einen der ganz, ganz, ganz wenigen Filme gemacht, wo das aufgeht und funktioniert, einfach weil die Geschichte auch gut ist. Ich habe bei An American Werewolf in London auch noch an Ben Wheatleys Film Sightseers denken müssen. Der bringt das auf eine ganz andere Art von Humor, aber irgendwie auch ein Komik und Horror bringt er in diesem Film zusammen. Und sie gehen vor allem auch, glaube ich, sehr viel in hässlichen Daunenjacken über Wiesen. Und das sieht man in American Werewolf in London, zumindest am Anfang auch. Ich wollte noch erwähnen, meine Lieblingsszene ist, der Londoner Arzt, der David betreut, ist offenbar ein sehr engagierter Arzt und möchte diesem Fall dann nachgehen, weil ihm irgendwas komisch vorkommt, und er fährt dann in das Pub, in diesem kleinen Kaff, und bestellt in einem Pub ein Campari Soda, und die Blicke der anderen Anwesen sind schon allein das ist das Eintrittsgeld zu einem American Werewolf in London wert.
Absolut. Ich wollte nur dazu sagen, ich bin eben auch überhaupt kein Fan von Horror-Komödien, dem Genre, also entweder Horror oder Komödie. Und ich finde, in dem Film ist es aber so gut, weil es ist, im einen Moment ist es Horrorfilm, im anderen Moment ist es Komödie, aber er ist irgendwie nie beides gleichzeitig. Also es ist nicht so eine verwaschene Mischung, sondern es ist im einen Moment das zu 100% und im anderen Moment das zu 100%.
Ja, Horror und Komödie, der nächste Film, da sagt der Regisseur drüber, ein Interview, das ich mir gestern angesehen habe auf YouTube, sagt er mit einem ganz leichten Lächeln auf den Lippen, it's a romantic comedy. David Cronenberg sagt das über seinen Film The Fly, die Fliege aus 1986. Ja, Romantik auf jeden Fall, Horror auf jeden Fall, Comedy vielleicht in Ansätzen.
Ja, zumindest gibt es eine schöne Energie von einem Romantic Couple, würde ich sagen. Jeff Goldblum und Gina Davis, die damals tatsächlich ein Paar sind, spielen hier eher einen Wissenschaftler, sie eine Journalistin. Was ich an The Fly wahnsinnig liebe oder überhaupt an Filmen von früher, ist dieser direkte Einstieg. Es wird nicht so ewig herumgeeiert und uns ewig lang erklärt, was die Figuren sind, wo sie hingehen, sondern es macht Bäm und wir sehen die zwei, wir sehen, es ist eine Veranstaltung, wir wissen nicht, was es ist, und sie fragt ihn, glaube ich, direkt an, was arbeitest du gerade, und er erzählt sie, und wir müssen uns quasi selber so zusammensetzen, wer die sind und was die machen. Das finde ich wahnsinnig toll. Ich finde diese Viertelstunde am Anfang von Filmen, wo nichts erzählt wird, sondern nur sicher gemacht wird, dass wir kapieren, was passiert, unglaublich langweilig. Es stellt sich raus, er ist Wissenschaftler, der an Teleportation arbeitet. Er hat zwei Teleports, heißen sie, glaube ich, in seinem unglaublich weirden Industrial Waschbeton-Loft mit der hässlichsten Austi-Couch der Filmgeschichte. Auf jeden Fall eine coole Wohnung und Arbeitsstätte. Und er möchte natürlich auch die junge Journalistin beeindrucken. Sie ist auch sehr interessiert, und er gibt dann einen Strumpf von ihr quasi in den einen Teleport und gibt am Computer was ein. Und blups landet der quasi im anderen Teleport, der ein paar Meter davon entfernt steht. Und sie ist total begeistert und möchte für das Magazin, für das sie schreibt, das heißt Particle, ein sehr spezielles nischenwissenschaftliches Magazin, einen Artikel schreiben. Und er erlaubt ihr quasi, dass sie bei den nächsten Versuchen mit dieser Maschine ihn mit einer Kamera aufnimmt. Ich mag die Energie zwischen den beiden wahnsinnig gern. Ich mag über beide Schauspieler sehr gern. Mir tut es ein bisschen leid, dass Gina Davis irgendwo mal verloren gegangen ist. Die hat jetzt irgendwie auch so eine andere Agenda. Die arbeitet, glaube ich, immer noch an der Entwicklung einer Software, um die Repräsentation von Frauen in Filmen zu verbessern. Quasi macht sie so eine Software, die ihr kennt, wie Frauen in Filmen dargestellt werden und wie oft sie vorkommen und so. Und Jeff Goldblum finde ich schon erstaunlich, dass er in zwei Filmen vorkommt, in denen es beide um wissenschaftliche Errungenschaften oder Experimente, die schiefgehen, und Super Special Effects geht, nämlich The Fly und Jurassic Park.
Ja, Jan, hast du auch The Fly wieder angeschaut für den Podcast?
Ich habe ihn nicht noch einmal ganz angeschaut. Ich habe ihn damals gesehen und er hat mich nachdrücklich fasziniert. Also ich denke immer noch oft über einzelne Szenen in dem Film nach. Ich habe mir jetzt doch tatsächlich aus Zeitgründen nicht den ganzen Film nochmal angeschaut, sondern nur einzelne Szenen, die mir seit damals auch noch so im Kopf schwirren. Aber ja, ich finde, ein sensationeller Film. Also Wenn ich über das Body-Horror-Genre spreche, dann ist das halt immer so einer der Filme, über den ich versuche, das Genre zu erklären, weil er so extrem, also die Transformation, von der wir gesprochen haben, die ist in dem Film so gut dargestellt und so arg dargestellt wie in keinem anderen Film, den ich persönlich kenne.
Genau, das sollte man noch erwähnen, ja. Storymäßig, dass dann das nächste oder übernächste Teleportationsexperiment schiefläuft.
Ja, es gibt so einen guten Teaser drauf, finde ich, weil eigentlich angestachelt von Gina Davis, die fragt, naja, warum probierst du es nicht mit lebenden Objekten? Und er sagt, naja, ist irgendwie alles noch schwierig. Und er probiert es dann aber mal mit einem Affen. Er hat in seinem Studio auch ein paar Affen herumlaufen. Und man sieht dann, was passiert, nämlich, wie er es formuliert, the machine turns the baboon inside out. Und das ist so ein guter kleiner Horrormoment, der verweist, was später passieren wird. Wir sehen dann irgendwie noch so zuckendes Fleisch vom Affen quasi in einem dieser Teleports liegen. Und an einem weiteren Abend, wo eigentlich unser Wissenschaftler, jetzt müssen wir mal seinen Namen erwähnen, Seth Brundle heißt er, benannt nach Martin Brundle, einem Autorennfahrer. David Cronenberg ist offenbar ein großer Autorennfan.
Cronenberg ist ein riesiger Autofan. Es gibt ja auch einen, also das ist der einzige Film, der wirklich rausfällt aus seinem Genre, der heißt Fast Company. Das ist so ein Drag-Racing-Film, den er gemacht hat. Und auch Crash, schon auch ein Art Horrorfilm, später ja, ein Erotik-Horrorfilm. Da spielen Autos auch eine zentrale Rolle. Also das ist ein riesiger Autofan.
Ja, und auf jeden Fall ist Seth eigentlich an einem Abend in relativ guter Laune, möchte feiern, weil er das Gefühl hat, seine Arbeit geht voran. Und Gina Davis, Veronica heißt sie, glaube ich, im Film, muss aber nochmal weg, und zwar zu ihrem Chef und Ex-Freund. Und irgendwie gerät dadurch Seth in so eine komische Laune, er ist so ein bisschen eifersüchtig, ein bisschen beleidigt. Er trinkt ein bisschen viel und denkt sich so, weißt was, dann probiere ich es jetzt einfach mit mir selber aus. Setzt sich in den Teleport rein und bemerkt aber nicht, dass auch eine kleine Fliege noch drinnen ist. Und kommt dann tatsächlich auch im Teleport 2, nenne ich ihn jetzt, raus. Wir vermuten schon, was hier passiert ist. Er selbst weiß es noch nicht, aber an dem Punkt beginnt seine langsame Veränderung. Es beginnt ganz harmlos mit so kleinen, sehr harten Härchen am Rücken, wo er dann sagt, na, das ist halt, wenn man in ein bestimmtes Alter kommt, dann wachsen einem überall Haare. Aber es wird dann extremer.
Ich finde ganz am Anfang, es ist ja schon eine wunderschöne Szene, wo die Tür aufgeht von dieser Maschine und der weiße Nebel rauskommt und wir haben da den nackten Adonis Jeff Goldblum sitzen. Also das ist sicher eine Szene, die Jeff Goldblum in späteren Zeiten heute zu einer Art Meme gemacht hat, weil es schaut einfach so super aus, der nackte Jeff Goldblum mit seiner 80s-Matte. Ja, das wollte ich nur erwähnt haben.
Ja, das stimmt. Also Goldblum ist ein ganz spezieller Typ, weil er ist riesengroß. Also Cronenberg auch das Tolle dran ist. Also, und ja, er ist gleichzeitig wahnsinnig durchtrainiert, gerippt, würde man heute sagen. Und gleichzeitig ist er aber auch der totale Nerd und redet sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel, muss man sagen. Und dieses Wissenschaftler-Ding nimmt einem ab, also er erfüllt mehrere Dinge gleichzeitig.
Ja, und er ist aber auch total sympathisch, finde ich. Ich finde, Jeff Goldblum ist einer der sympathischsten Schauspieler irgendwie. Also ich liebe auch seine Rolle in Jurassic Park. Hier wird es schwierig, dass man ihn die ganze Zeit sympathisch findet, weil er verwandelt sich eben nach und nach in eine Fliege. Dadurch, also diese beiden DNA von Mensch und Fliege wurden quasi vermischt. Und im alten Film, es gibt einen Film aus dem Jahr 1958, Die Fliege mit Vincent Price, da hat dann der Wissenschaftler einfach so einen Fliegenkopf auf, so wie man das damals gemacht hat. Das war Cronenberg natürlich ein bisschen zu deppert und zu lustig. Das heißt, hier passiert eine sehr perfide, langsame Verwandlung, die teilweise unglaublich ekelhaft ist, die aber auch, ähnlich wie in American Werewolf, finde ich, diese Art, wie diese Special Effects damals, also sehr analog gemacht worden sind. Das passt auch, finde ich, so gut zu Dingen, die mit dem Körper passieren. Also ich finde es dann immer grausliger, aber auch glaubwürdiger und toller als ein reiner CGI-Effekt. Also
ja, David Cronenberg ist ja ein Regisseur, der eigentlich aus dem Avantgarde-Kino kommt, und Die Fliege war dann so ein bisschen sein Mainstream-Durchbruch. Davor hat er Filme gemacht, in denen es immer um so Körperdeformationen und Verwandlungen ging. Immer wieder als Metapher für den Verfall des Körpers, nicht nur für den Tod, sondern vor allem für den Altersprozess. Es gibt auch ein Interview mit dem 72-jährigen David Cronenberg, der blitzgescheiter im Publikum sitzt, also bei seinem Publikumsgespräch sitzt und dann sagt, schaut's mich an, ich bin 72, das ist eigentlich grotesk. Ich bin 72, ich bin ein alter Mann und alles an mir verfällt. Und das ist ein bisschen so auch das Ding, das er so als Metapher, das zieht sich durch seine Filme durch. Also ob man sich jetzt quasi so einen Pickel ausdrückt vor dem Spiegel oder so. Mir kommt da immer Cronenberg in den Sinn, weil kein anderer Regisseur hat so diese Momente, wo man mit dem Körper nicht eins ist, auf den Punkt gebracht.
Ja, und auch so diese Unentrinnbarkeit. Also Seth findet es natürlich im Prinzip auch furchtbar, was mit ihm passiert. Er hat lustigerweise noch so die zweite Ebene des wissenschaftlichen Interesses irgendwie, bevor er völlig im Wahnsinn verschwindet. Aber für mich das Schlimmste war, für mich sind es immer ganz einfache Dinge, die ich am grauslichsten finde, ist, wie er sich die Fingernägel selber rauszieht vom Spiegel. Ja,
Fingernägel ist immer das grauslichste.
Das Allerschlimmste, finde ich. Und also selbst in Syriana wird es, glaube ich, sogar nur erwähnt, und das ist schon ganz schlimm. Hier sieht man es dann so, wie er anfängt, sie rauszuziehen, später verliert er die Zähne, das ist auch noch sehr schlimm. Und dann gibt es so Momente, wie ihm da mal ein Ohr abfällt. Und das ist dann halt so, mit dem Blick von 2021 schaut das halt sehr nach einem Plastikohr irgendwie aus. Da funktioniert der Body-Horror nicht mehr so wie vorher. Was auch ganz tragisch ist, um zur Romantic-Comedy zurückzukommen, ist, dass Veronica mitkriegt, was hier mit Seth passiert. aber irgendwie immer noch an ihm hängt, egal wie grotesk er aussieht. Sie kehrt immer wieder zu ihm zurück und versucht mit ihm zu reden. Er hat dann so ganz grandiose Auszucker, wo er so tolle Sätze sagt wie "You're afraid to dive into the plasma pool, aren't you?" Was ich würde den Satz auch gerne mal irgendwo anbringen. Er zieht dann durch die Stadt und geht irgendwie eine Bar und bricht beim Händedrücken einem Mann, reißt er quasi die Hand eigentlich aus.
Also diese Szene, die hat mich über ein Jahrzehnt verfolgt. Die habe ich mir jetzt auch nochmal ganz genau angeschaut. Ich finde die nach wie vor so heftig.
Die ist ganz arg. Und der Mann, der diesen Typen spielt, der mit ihm andrückt, ist anscheinend ein kanadischer Boxer, der gegen George Foreman und so gekämpft hat. Also Cronenberg hat doch immer so guten Kanada-Bezug natürlich, er ist Kanadier. Und dann kommt natürlich ein zweiter Aspekt rein, wo man sich denkt, warum hat nicht früher schon jemand darüber Filme gemacht, weil das ist ja eigentlich auch der reinste Body-Horror, ist nämlich Veronica entdeckt, dass sie schwanger ist.
Genau. Es gibt ja als Anspielung jetzt auf diese Szene auch The Fly 2. Den habe ich gesehen und sofort vergessen beim Anschauen noch und auch gleich verdrängt. Das ist jetzt bewusst, wir raten ab von The Fly 2, von der Fortsetzung, die Chris Wallace, der Special Effects Mann von The Fly, inszeniert hat. Und da wird das ein bisschen, kommt diese Thematik sozusagen zum Tragen.
Aber Pierre, genau das, was du gesagt hast, so geht es mir auch immer. Also ich finde Body Horror am allerärgsten bei den ganz kleinen Dingen, also wie bei den Fingernägeln. Ich habe mir jetzt diese Badezimmer-Szene auch nochmal angeschaut. Das ist halt ganz am Anfang, plötzlich gehen ihm die Fingernägel aus. Er setzt sich dann am Rand der Badewanne und sagt, beginnt so, stirbt er jetzt. Und ich habe es dann interessant gefunden, weil die Szene hat mich dann, wenn ich mir sie jetzt anschaue, total erinnert an District 9, wo es genau eine sehr ähnliche Szene gibt, wo der Protagonist sich auch langsam zu einem Alien verwandelt. Und es beginnt damit, dass er in einer öffentlichen Toilette sich die Fingernägel runterzieht. Und da hat es mir auch alles aufgestellt. Und ja, das ist halt...
Das kann man nachvollziehen. Also wir verwandeln uns selten in Aliens oder Fliegen, aber braucht man nur irgendwie den Finger zwischen die Tür, braucht er nur geraten und der Fingernagel ist weg.
Ja, ich finde auch, einen Kopf abhacken ist nicht so schlimm wie einen Finger abhacken.
Da müssen wir jetzt alle drüber nachdenken.
In der nächsten Folge.
Darüber werden wir nachdenken. Aber
vielleicht nur kurz noch über die Vorlagen, weil Pia, du hast ja jetzt schon den Film aus den 50ern erwähnt. Da ist es dann, glaube ich, auch so, dass die Transformation, die passiert in der Sekunde, oder?
Im einen Moment. Ist dann, glaube ich, abgeschlossen. Genau.
In einem Moment ist er Mensch, im anderen Moment ist er Fliege. Beide Filme basieren ja auf einer Kurzgeschichte. 1957 im Playboy Magazine, habe ich gelesen, erschienen von einem sehr interessanten Science-Fiction-Autor George, wie spricht man aus, Lang Lane, der offenbar im Zweiten Weltkrieg auch britischer Spion war, also interessante Figur. Auf dem basiert das und da ist es aber auch so eben, wie es halt damals üblich war, die Verwandlung passiert sofort. Im nächsten Moment bist du eine Fliege und was ich halt so gut finde an dem Film, diese lange Transformation, aber eben nicht nur die körperliche Transformation, sondern auch seine Psyche verändert sich ja. Also er wird, du sagst...
Zur Brundlefly.
Die Brundlefly ist auch ein schönes Wort, aber man kann ihn nach und nach nicht mehr wirklich mögen, obwohl es Jeff Goldblum ist und ich liebe Jeff Goldblum eigentlich in allen seinen Rollen, aber es ist ja nicht nur die Angewidertheit, dass er immer grauslicher wird. Ich finde, am schlimmsten ist, dass er dann immer ein weißes Sekret über seine Nahrung spucken muss, weil anders können Fliegen die Nahrung nicht zu sich nehmen. Das macht er mal gegenüber von ihr und sie ist dann total angewidert und ihm fällt dann auf, das ist grauslich. Das ist eine super Szene auch. Aber es ist ja nicht nur die körperliche, grausliche Transformation. Er wird ja auch menschlich ein unangenehmer Geselle, den man weniger und weniger mögen kann.
Ja, das Menschliche geht ihm tatsächlich, also metaphorisch und tatsächlich verloren. Also er wird zur Fliege, er hält einen super Monolog über die Politik von Fliegen und Insekten und dass Insekten keine Politik haben und er möchte der erste Insektenpolitiker werden und Gina Davis schaut ihn so fassungslos an und sagt, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. The Fly ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man als Regisseur manchmal nicht die Kontrolle darüber hat, was aus seinem Film wird, weil der Film erscheint 1986. Und damals ist natürlich, steht man AIDS gegenüber noch relativ hilflos da. Und der Film wird dann auch gesehen, quasi, also die Verwandlung von Jeff Goldblum im Film wird quasi auch als das gesehen, was quasi HIV, eine HIV-Infektion mit jemand macht. Aber Cronenberg, wie du schon vorher gesagt hast, hat es immer eher auf das bezogen, auf das grundsätzlich Altwerden oder auf einen Krankheitsverlauf, dem er irgendwie ausgeliefert ist. Ich habe vorher die Schwangerschaft schon erwähnt. Es gibt dann eine ganz orge Traumsequenz, ähnlich wie in American Werewolf. Es sind auch hier die Träume, die in Erinnerung bleiben, wo Gina Davis quasi in einem Kreissaal ist und der Gynäkologe wird von David Cronenberg gespielt, weil offenbar Gina Davis gemeint, es wäre ihr lieber, wenn das er macht und nicht den Schauspieler. Und sie bringt dann eine riesen Made zur Welt, was auch ein unfassbar grausliger und toller Moment auch ist. Und auch dieses Gefühl von ihr, dass sie jetzt irgendwie nicht genau weiß, was dieses Kind, oder ist es überhaupt ein Kind, ist es ein Mensch in ihrem Bauch, ist das versetzt dann quasi dem letzten Drittel des Films nochmal so eine Twist-Dynamik, die den Film noch unangenehmer macht, finde ich.
Genau, und in diesem letzten Drittel gibt es für mich aber, und das habe ich auch seinerzeit schon so gesehen, die einzige Schwäche dieses Films, nämlich bevor es dann zum ähnlich tragischen Ende kommt wie in American Werewolf, also ein totales, auch hier Downbeat-Ende, das ist die zentrale Verwandlung, wo dann wirklich so der Körper abfällt und eine Fliege übrig bleibt, eine große. Das ist von den Effekten her, ich finde, Chris Wallace ist nicht ganz ein Rick Baker, das altert nicht ganz so gut, aber war auch damals schon umstritten, weil es ein bisschen zu viel war. Also das wirklich Grausige oder Verstörende sind eben diese Phasen, wie ihr schon gesagt habt, davor. Mhm. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Das, wie gesagt, wirkt jetzt vielleicht noch ein bisschen schlechter als damals.
Aber wiederholt so dieses Ende, also es kommt unglaublich abrupt das Ende, genau so abrupt wie der Anfang ist, ist auch das Ende, das finde ich ja dann wieder ganz gut, es ist dann auch einfach aus. Normalerweise hat man da immer so, wie bei Birdman, habe ich das letzte Mal erwähnt, so 40 Enden an einen Film drangestückelt. Und der Film endet eigentlich auch mit einer Frau, die verzweifelt auf dieses Wesen blickt, das sie sehr liebt, irgendwie immer noch, weil American Werewolf, das haben wir vorher nicht erwähnt, endet ja quasi mit der Krankenschwester, die dann irgendwie David tot in der Gasse sieht und Gina Davis starrt hier irgendwie auf die Reste, die von Jeff Goldblum, von Seth Brundle übrig geblieben sind. Wen wir noch nicht erwähnt haben, ist John Getz, der spielt ihren Ex-Lover und Chef, namens, total weirder Name, Stathis Borens.
Ja, das sind die typischen Cronenberg-Namen, also man könnte auch jetzt, ich habe es nicht rausgesucht, aber Cronenbergs Namen in den Filmen sind ganz, ganz speziell, muss man sagen.
Na, weil das ist so aufgeladen, dass man sich denkt, das bedeutet sicher irgendwas, aber ich weiß es nicht. Also ich finde es lustig. Also einerseits so weirder Name, andererseits ich benenne jemanden nach einem Rennfahrer. Mir gefällt diese Mischung eh sehr gut. Und John Getz spielt am Anfang quasi einen unglaublich schmierigen, er hat auch immer so längs gestreifte Hemden an, unangenehmen Stalker, Ex-Boyfriend, der aber dann am Ende zum totalen Helden eigentlich wird, weil er wurde ja von der Fliege dann angespuckt mit einem Sekret, das plötzlich irgendwie auch Fleisch auflösen kann. Und er hat quasi, glaube ich, nur mehr einen Arm und einen Fuß. Ein guter Teaser für unseren nächsten Film übrigens, nur mehr einen Fuß. Und er schafft zwar dann irgendwie die Frau, die er irgendwie immer noch liebt, zu retten. Und ich glaube, das gibt es ganz selten, dass jemand von einem totalen Douchebag zum Helden in der letzten Szene wird. Und falls sich wer gefragt hat, werden sie es heute schaffen, David Fincher irgendwie zu erwähnen. John Getz spielt kleine Rollen in Zodiac und in The Social Network. Falls sich wer wundert, woher man kennt.
Und ja, entdeckt hat den David Cronenberg angeblich, wenn ich mich jetzt nicht irre, im Coen Brothers Debüt Blood Simple.
Ah, super.
Ja. Und ich kann jetzt noch nachreichen, einen typischen Cronenberg-Namen, nämlich aus dem Film Scanners, Daryl Revok. Das ist so ein Cronenberg-Name. Es winkt immer wie rückwärts geschrieben irgendwie. Ja, das waren jetzt zwei Klassiker der Transformation, zwei Klassiker des Tier-im-Mannes-Genre. Für den dritten Film bleibt jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber ich glaube, er verdient auch nicht ganz so viel Zeit, oder?
Na, mir hat es sehr gut gefallen. Ich habe den ja vorgeschlagen, ohne ihn gesehen zu haben. Und es waren von euch beiden, die ihr ja viel horroraffiner seid, so ein totales Zögern. Und der Jan hat geschrieben, ich weiß nicht, der Film, wie hast du es formuliert? Ich weiß gar nicht mehr. Der gibt mir ganz orge Vibes. Oder
ja, mir ist der ganz unangenehm, nur wenn ich dran denke.
Er ist auch furchtbar unangenehm. Ich fand nur, dadurch, dass es A, ein neuerer Film ist und B, von Kevin Smith, dass er irgendwie einen Platz im FM4-Film-Podcast verdient hat, ist vielleicht übertrieben, aber ich finde, er rundet dieses Gespräch über männliche Mutationen und über die Mischung von Horror und Komödie ganz gut ab. Wir reden über den Film Tusk aus dem Jahr 2015, der, glaube ich, bei uns am Slash zu sehen war, aber keine einen regulären Kinostart hatte.
Genau, von Kevin Smith, den man von Komödien hauptsächlich kennt, wo sehr, sehr viel gesprochen wurde. Der Begriff Mumblecore ist später aufgetaucht, gehört nicht sozusagen zu dieser Zeit, Anfang der 90er, als Kevin Smith und andere so mit ganz wenig Geld ihre Indie-Filme begonnen haben. Mit Hilfe der Weinstein-Brüder, muss man auch dazu sagen. Das ist eine direkte Verbindung hier. Ich bin ein Fan, kann ich nicht sagen, aber ich schätze Kevin Smith sehr als Typ, als Regisseur, als Podcaster. Ich lese gerne Interviews mit ihm. Ich bin kein großer Fan von ihm, von seinen Filmen. Und ich glaube, Dusk ist der Film, der mir am wenigsten in seinem Schaffen gefällt. Er hat einen anderen Horrorfilm gemacht, der heißt Red State. Und das ist der ernsteste Kevin Smith-Film. Und das ist so eine sehr, sehr böse Parodie auf Rednecks und rechtsradikale Amerikaner. Da gibt es eigentlich wirklich wenig zu lachen und von dem war ich damals total überrascht. Hm. Und die Mischung, die spezielle, wir reden ja hier immer wieder über Comedy und Horror und ein bisschen vielleicht was Melancholisches in Dusk, hat mich abgestoßen, sage ich jetzt als Horrorfan. Und ich meine jetzt nicht nur die grausligen Szenen, sondern ich meine auch diesen komischen Humor, diesen Zynismus, diesen Sexismus, der da drinnen ist, der oft bei diesem Regisseur ist, aber dennoch.
Ja, es ist erstaunlich, dass das A24-Logo in diesem Film auftaucht, weil A24 hat bis jetzt eine recht, wie sagt man, eine einwandfreie Filmografie vorzuweisen. Das ist ein bisschen ein schwarzes Schaf in dieser Liste. Ich verstehe immer noch nicht, wann Kevin Smith in diese Richtung abgebogen ist. Er war in den 90er Jahren so essentiell als quasi, er ist der Godfather der Geeks gewesen, bevor die Geeks im Mainstream angekommen sind. Er hat Comics und Games und Typen, die stundenlang über Kiffen und weirde Bücher und Comics reden in seinen Filmen. Damals schon, glaube ich, latent sexistisch und homophob. Das ging damals irgendwie Hand in Hand. Auch altern seine Filme, glaube ich, wahnsinnig schlecht. Aber die 90er Jahre ohne Kevin Smith, es hätte was gefehlt in der Filmwelt. Und irgendwann ist er offenbar Richtung Horror abgebogen, was ich nicht ganz verstehe, weil ich finde, er kann das auch nicht. Was er hingegen schon gut kann, ist am Anfang der Humor. Ich finde, die ersten 10 Minuten finde ich total stimmig. Justin Long und Haley Joel Osment spielen zwei total broige Podcaster. Kevin Smith selbst hat, glaube ich, 17 Podcasts ungefähr. Kevin Smith ist, glaube ich, der einzige hyperaktive Stoner. Ich weiß nicht, wie er das schafft. Er macht wahnsinnig viel und ähnlich drauf sind, glaube ich, diese beiden Typen. Die machen sich da über ein Video lustig, wo ein Kind in einer Garage mit so einem Kill Bill-Schwert herumfuchtelt und sich das Bein abschneidet, so wie der Star Wars-Kid früher quasi. Und den will Justin Long dann interviewen. Lustigerweise hat Justin Long selbst einen sehr guten Podcast, möchte ich nur sagen, der heißt Life is Short. Und in Kanada, wo er dieses Kind interviewen will, stellt er dann fest, das Kind hat sich umgebracht. Nichts davon, was ich jetzt erzählt habe, ist lustig, merke ich gerade. Aber es gibt ein paar Dialoge. Am Flughafen zum Beispiel redet er mit einem kanadischen Sicherheitsbeamten und der kanadische Sicherheitsbeamte sagt zu Justin Long, der einen super Schnurrbart hat, Hello, fellow facial hair aficionado. Und so kleine Dinge, habe ich gedacht, hey, warum ist das nicht einfach ein Film über einen Dusch-Podcaster, der dann vielleicht irgendwie doch ein netter Kerl wird. Den Film hätte ich gern gesehen. Leider entdeckt Justin Long, er heißt Wallace, was auch schon klingt wie Walrus und deutet darauf hin, was uns passieren wird. Er findet einen Zettel auf einer öffentlichen Toilette, wo ein Mann schreibt, er hat irgendwie so viele Geschichten zu erzählen und man soll ihn doch aufsuchen. Und Justin Long macht sich dann auf den Weg zu diesem Mann und erzählt ganz unglaubliche Geschichten, was ihm alles passiert ist. Dann müsste Justin Long einen Oscar kriegen für das Beste in Ohnmacht fallen, weil der fliegt so toll vom Sessel und knallt mit dem Kopf so ganz hart auf, weil er wurde natürlich, hat einen Tee mit Schlafmittel vorgesetzt bekommen und erwacht am nächsten Morgen und er sitzt in einem Rollstuhl und es fehlt ihm ein Bein.
Ja, ein ganz toller Schauspieler kommt ins Spiel, der meiner Meinung nach hier im falschen Film gelandet ist.
So wie alle anderen auch,
nämlich Michael Parks, der erst unlängst verstorbene Michael Parks, den man aus Tarantino-Filmen kennt, aus Rodriguez-Filmen. In Kill Bill ist er der Sheriff. Das ist vielleicht seine bekannteste Rolle. Das ist einfach ein Charakterdarsteller, der sehr speziell ist. Und ich glaube, in einem ganz ernsten Film oder auch in so einer Hammer-Hommage zum Beispiel wäre Michael Parks als Dr. von Helsing oder whatever sehr gut aufgehoben. Hier spielt er eine Figur, wie würde man die jetzt beschreiben?
Puh, ja.
Unangenehm.
Sehr unangenehm. Ein alter Mann, der eine lange Geschichte hat, eine lange History, der mit Ernest Hemingway zum Beispiel auch schon irgendwie Anekdoten erlebt hat, der halt so Geschichten druckt, wie man auf Wienerisch sagt, und der eine Begegnung hatte mit einem Walross, auf hoher See. Ich würde das jetzt gar nicht so genau ausführen. Auf jeden Fall möchte er diese stimmige Zeit nostalgisch wieder aufleben lassen mit dem Walross gemeinsam. Und sein Opfer, das er da jetzt in seinem Haus eingesperrt hat, wird in ein Walross verwandelt, indem es in einen Anzug genäht wird. Ich habe das nicht genau verstanden, ob der aus Fleisch ist oder doch aus Gummi. Der ist aus Fleisch, der Anzug, oder?
Er hat ja davor schon Leute umgebracht und aus, also so Ed Gein-mäßig irgendwie, und aus deren Haut, anscheinend, wenn man genau schaut, ich habe immer weggeschaut, sieht man auch manchmal noch Gesichter in diesem Haut-Walross-Anzug. Und in den steckt er dann eben Wallace. Er nimmt ihm auch die Zunge raus, also er kann relativ bald nicht mehr sprechen, sondern nur mehr so Grunzlaute machen. Er näht ihm die Arme an den Körper und die Hände irgendwie so, dass es wie Flossen wird. Er nimmt ihm dann auch noch das zweite Bein ab. Ich weiß nicht genau, wie viel man davon sieht. Ich habe recht oft weggeschaut.
Man sieht das zum Teil angedeutet. Also ich finde ja Special Effects mäßig, das ist ja doch ein moderner Film. Ja. Rick Baker und Chris Wallace schlagen total die Effekte in diesem Film. Es schaut nämlich extrem nach Gummi aus. Mhm. Also es ist einfach von den Ideen her so grauselig. Die Ideen sind so sadistisch und pervers auf gewisse Weise. Das ist es, was einen abstößt. Die tatsächlichen Effekte sind eigentlich sehr schlecht gemacht. Ich dachte mir immer, das ist ein Gummianzug und war mir nicht sicher, ob das jetzt Fleisch sein soll, weil das funktioniert nur auf sehr angedeutete Weise.
Ich kriege ganz schwitzige Hände, wenn ich euch zuhöre bei dem Ganzen. Das stimmt einfach, die Prämisse von diesem Film, dass ein Wissenschaftler einen Menschen in einen Walross umoperiert. Die finde ich so grauslich und abstoßend. Ich muss einleitend ganz kurz sagen, ich bin ein sehr großer Kevin Smith-Fan, im Gegensatz zu dir. Ich liebe seine Komödien, großer Fan von Clerks, ich liebe die Figuren Jay und Silent Bob. Ich habe es dann aber auch spannend gefunden, wie er beschlossen hat, ins ernste Fach zu gehen. Ich habe Red State, habe ich mir am Slash Film Festival angeschaut, war sehr überrascht. War ein okayer Film, habe jetzt nicht so die großen Erinnerungen hinterher. Und dann kam Tusk und ich bin ja auch ein großer Horrorfan, aber irgendwie, ich weigere mich, diesen Film anzuschauen. Ich kenne einzelne Bilder, habe mir eine Szene auf YouTube angeschaut und irgendwie das triggert mich auf eine Weise. Generell Filme, wo verrückte Wissenschaftler die Allmacht über ihre armen Opfer haben und mit ihnen machen, was sie wollen. Zum Beispiel auch in The Human Centipede, ein Film, den ich am Slash Film
wollte ich gerade erwähnen.
Ja, ein Film, den ich auch am Slash gesehen habe und ein Film, der mich schon auf eine sehr komische Weise berührt hat. Nicht unbedingt auf eine gute. Ich weiß nicht, ob ich den Film wahrscheinlich nie wiedersehen will. Und Tusk, ich wehre mich dagegen. Also die Bilder und auch dieser Wissenschaftler, der auf seine sadistische und gleichzeitig aber komplett trockene Art da aus einem Menschen ein Walross bastelt, das ist mir zu viel.
Ja, man muss in den letzten Minuten dieses Podcasts auch noch sagen, was an dem Film so quälend ist, ist nicht nur der Horror. Quälend ist auch der Humor, der zunehmende dann. Es gibt nämlich dann so einen Detektiv, der diesem Mörder auf der Spur ist und der wird von Johnny Depp gespielt.
Ich wusste das nicht und ehrlich gesagt, wie Johnny Depp aufgetaucht ist, ist mir kurz ganz schlecht geworden, weil ich mir gedacht habe, der Film ist eh schon so eine Katastrophe und es kommt auch noch Johnny Depp mit einer relativ schlechten, falschen Nase daher und einem leicht französischen Akzent, also wahrscheinlich ein Franco-Kanadier. Und das fügt sich quasi ein in die lange Liste der schlechten Rollenauswahl von Johnny Depp. Seine Tochter Lily Rose Depp spielt auch eine kleine Rolle, neben der Tochter von Kevin Smith, die ja lustigerweise Harley Quinn Smith heißt.
Und die haben beide einen Spin-off-Film bekommen, nämlich Yoga Hosers. Da hat Johnny Depp dann auch wieder einen Auftritt. Ein dritter Film ist sogar geplant, so ein eigenes Universe wollte da Kevin Smith errichten sozusagen.
Ja. Ja, Moose Jaws soll das so sein. Also quasi der Jaws, der weiße Hai, nur mit einem Elch. Und ich glaube, dann ist es mit dem ironischen kanadischen Horror-Ding auch wieder vorbei. Ich würde mir echt wünschen, der wird sich auch mal mehr Zeit nehmen vielleicht und wieder eher ein Clerks-ähnliches Drehbuch schreiben, das halt irgendwie im Jahr 2021 spielt, weil Kevin Smith ja jemand ist, der alles aufsaugt, was irgendwie Popkultur und Social Media ist. Also der weiß ja wahnsinnig viel und diese Feinheiten, wie kommuniziert wird und wie was gemacht wird. Und ich glaube, da könnte wirklich eine super echte Komödie jetzt rauskommen. Und Tusk hat leider wirklich auch so einen unglaublichen Sadismus und eine Menschenverachtung drinnen, die für mich auch gar nicht so zu Kevin Smith passt. Also mir ist es immer noch ein Rätsel, wie es überhaupt zu diesem Film gekommen ist. Auch, dass man den finanziert hat, ist interessant. Und ja auch noch gute Schauspieler darin mitspielen. Das ist für alle eine traurige Angelegenheit. Und auch das Ende, es endet gleich wie unsere anderen Filme mit der Frau, die diese Person mal geliebt hat, die jetzt irgendwie ein Walross ist. Oder sie ist ja natürlich irgendwie kein Walross. Ne? Es ist ja irgendwie immer noch ein Mensch, dem halt irgendwie sehr viel angetan worden ist. Und der, wir spoilen den jetzt, weil den soll sich eh keiner anschauen, der ist dann am Ende in einem Zoo. Und sie wirft ihn einem Fisch zu. Man denkt sich auch so, ja, weil er ist ja kein Walross. Und dann sieht sie eine Träne über Justin Longs Gesicht laufen und es gibt einen Rückblick, wo sie drüber reden, dass eben die, das Weinen und Gefühle zeigen eben das ist, was die Menschen vom Tier unterscheidet. Und eigentlich macht sie es ja dadurch noch schlimmer. Also sie sieht ihn weinen und sie hat aber dann so einen Moment der Rührung fast im Gesicht. Und ich mir dachte, ja, aber ist das nicht noch schlimmer? Es wäre irgendwie fast vielleicht einfacher, damit umzugehen, wenn man sagt, gut, er ist jetzt halt ein Walross, vielleicht wäre er dann auch zufrieden. Aber es ist ja immer noch Wallace, der Mensch, der in diesem absurden Hautanzug steckt, in einem kleinen Gehege mit einem Wasserball, dem sie Fische zuwirft. Und das ist das Schrecklichste und also man fühlt sich, wir haben glaube ich vorher gesagt, man fühlt sich unfassbar leer nach diesem Film, also dass man schnell tatsächlich irgendwas anderes anschauen muss.
Ja, Zynismus ist vielleicht wirklich so eines der schlimmsten Dinge im Kino, so ein postmoderner Zynismus, aber auch so ein nerdiger Zynismus, weil die anderen beiden Filme, die wir erwähnt haben, American Werewolf in London und The Fly, nehmen ihre Thematik sehr ernst. Die sind lustig stellenweise oder haben so einen Hauch von Humor, aber eben sie nehmen die Themen ernst und nehmen auch die Melancholie und die Romantik ernst.
Ja, was mich auch noch sehr gestört hat, Haley Joel Osment hat keinen Popschutz bei der Podcastaufnahme bei den ersten Szenen im Film. Bolti und Justin Long redet nie ins Mikrofon.
Ja, was du da sagst über den Popschutz Bier ist ein gutes Schlusswort. Wir melden uns nächste Woche zurück.
FM4 Podcast.